verdienst immer unseren Dank und unsere Anbetung. Vater, wir danken dir für die Gabe deines Sohnes. Wir danken dir, dass wir den Herrn Jesus im Glauben annehmen dürfen. Wir danken dir, dass wir ihm folgen und ihm dienen dürfen. Wir danken dir auch für die äußeren Verhältnisse, für die Freiheit und bitten dich für unsere unterdrückten Brüder und Schwestern. Danken dir für den Frieden. Danken dir, dass die meisten keine finanzielle Not leiden. Danken dir, dass wir in diesem schönen Hause, in dieser schönen Gegend so froh zusammen sein dürfen. Und nun befehlen wir uns der Leitung deines Heiligen Geistes. Schenk uns, dass wir näher zu dir kommen und dich besser kennenlernen und uns mehr in dir freuen. Amen.
Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, jetzt will ich euch zunächst einmal kurz sagen, wer ich bin. Ich heiße Richard Müller. Das ist ein ziemlich bekannter Name bei uns, sagt also nicht viel. Ich komme aus Lüdenscheid. Der Ort ist auch nicht bekannt. Autofahrer kennen vielleicht die Strecke von Frankfurt nach Dortmund. Nun, wer den Weg fährt, der kommt ganz nah an Lüdenscheid vorbei. Bei Ostwind kann ich ihn sogar vorbeirauschen hören, wenn auch nicht erkennen. Ich werde oft gefragt, wie alt ich bin. Ich will heute mal nur meinen Geburtstag nennen. 31. Dezember. Und das Jahr, das sage ich dann vielleicht nach ein paar Tagen. Wenn man solch eine Bibelwoche hält, dann geht es natürlich immer darum, was für Themen oder Texte man wählt. Für mich ist ein großer Unterschied, ob Text oder Thema. Und ich will nun morgens über Bibeltexte sprechen und abends über Themen. Ich habe nun wieder ziemlich ernste Themen gewählt. Ich glaube, das kann ich gar nicht anders, weil für mich das Leben ernst ist und Gott ernst ist. Und ich meine, wer Gott ernst nimmt, der ist am besten Wege vorzuwerden. Die anderen, die schaffen das doch nicht. Und so will ich denn heute am ersten Abend etwas über die Heiligkeit Gottes sagen. Und morgen Abend etwas über ein ganz wichtiges Thema, mit Christus gestorben. Ich halte das für sehr wichtig. Dann am dritten Abend über die Begriffe Auferstehung und Richterstuhl. Und am vierten Abend über den Heiligen Geist. Und am letzten Abend über die Versammlung Gottes. Am Morgen über Themen, und zwar will ich morgen früh anfangen mit Römer 8 von Vers 29 bis 34. Das könnt ihr ja nachlesen, was da steht. Heute Abend also zunächst die Heiligkeit Gottes. Und dazu wollen wir einen sehr bekannten Abschnitt aus dem Alten Testament lesen. Einige Verse aus Jesaja 6. Des Jahres des Königs Ussia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Throne, und seine Schleppen erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Angesicht und mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist seiner Herrlichkeit voll. Und es erbebten die Grundfesten der Schwellen von den Stimmen der Rufenden. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und ich sprach: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Und inmitten eines Volkes von unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Und einer der Seraphim flog zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dieses hat deine Lippen berührt, und so ist deine Ungerechtigkeit gewichen und deine Sünde gesühnt. Liebe Brüder und Schwestern, es ist von ausschlaggebender Bedeutung, dass wir eine richtige Vorstellung von Gott haben. Gott ist nicht nur unser Schöpfer, er ist auch unser Erhalter. Von ihm hängt unsere Ewigkeit ab und er wird auch einmal unser Richter sein, zumindest der, der unser Leben bewertet. Und darum ist es von allergrößter Bedeutung, dass wir die rechte Vorstellung von Gott haben. In Hosea 4, Vers 6 klagt der Prophet, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und aus dem Zusammenhang geht ganz klar hervor, dass es sich um Erkenntnis Gottes handelt. Der Apostel Paulus schreibt den Korinthern, 1. Korinther 15, Vers 34, einige von euch sind in Unwissenheit über Gott. Zur Beschämung sage ich es euch. Es ist also etwas Beschämendes, wenn wir eine ungenügende oder gar falsche Vorstellung von Gott haben. Wenn man uns nun fragen würde, woher habt ihr denn eure Vorstellung von Gott? So würden wir alle sehr schnell sagen, aus der Bibel. Und das stimmt auch. Aber wir dürfen ja nicht annehmen, dass das Lesen der Bibel automatisch zu einer richtigen Vorstellung von Gott führt. Denken wir einmal an die Schriftgelehrten zur Zeit des Herrn. Der Ausdruck Schriftgelehrte, der wird mir immer unangenehmer. In etwa sind wir doch Schriftgelehrte. Verglichen mit anderen Christen sind wir das sicher. Wir wissen viel mehr von der Bibel. Und die Schriftgelehrten zur Zeit des Herrn, die wussten eine ganze Menge und hatten eine unmögliche Auffassung von Gott. Es geht also darum, dass ich das Wort Gottes einmal kenne, es dann aber auch verstehe, sonst hilft mir alles nicht. Wenn wir nun einen normalen Menschen auf der Straße fragen würden, wenn es nicht gerade ein Atheist wäre, wie ist Gott? Ich glaube, er würde uns sagen, Gott ist allmächtig, allwissend. Stimmt natürlich. Wenn wir einen Fortgeschrittenen treffen, der würde uns sagen, Gott ist Liebe. Stimmt auch. Aber dürfen wir damit anfangen? Und ist das eine vollständige Auffassung von Gott? Ganz und gar nicht. Das Alte Testament und das Neue bilden ja eine Einheit. Und das Alte Testament betont sehr stark die Heiligkeit Gottes. Und erstaunlicherweise das letzte Buch des Neuen Testamentes wieder. Dieses Wort aus Jesaja 6, das kennen fast alle Christen in unseren Kreisen. Die wissen alle, dass die Seraphim ausrufen, heilig, heilig, heilig. Dass dasselbe Wort in Offenbarung 4, Vers 8 steht, wirklich in vielen Teilen wörtlich dasselbe. Das wissen nur wenige. Also das Alte Testament betont die Heiligkeit Gottes und das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Ich sage nicht, dass die anderen sie nicht betonen, aber in diesen Büchern wird sie besonders hervorgehoben. Einige Beispiele. Jesaja 57, Vers 15, da heißt es Gott, dessen Name der Heilige ist. Wir wissen, dass den Menschen der Bibel der Name viel mehr bedeutete als uns. Unsere Namen sind ja willkürlich und ohne Sinn gegeben. Aber früher hatte der Name Bedeutung. Und der Name Gottes war der Heilige. 2. Mose 15, Vers 14, Vers 11. Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit? Hier finden wir genau wie in Jesaja 6 die Verbindung zwischen heilig und herrlich. In 1. Samuel 6, Vers 20 heißt es, wer vermag vor Jahwe, diesem heiligen Gott, zu bestehen? So ist die Tatsache, dass Gott heilig ist, eine der wichtigsten Informationen, die uns das Alte Testament liefert. Und daraus wird dann auch ein Schluss gezogen, und der heißt, der Gerechtigkeit sollst du nachjagen. Es wird uns nicht nur gesagt, dass Gott heilig ist, als eine Tatsache, von der wir mehr oder weniger freundlich Kenntnis nehmen können, sondern wir sollen daraus einen Schluss ziehen. Und Petrus sagt das sehr deutlich, 1. Petrus 1, Vers 15, wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. Also Gott erwartet ganz einfach von uns, dass wir heilig sind, heilig leben. Im Neuen Testament wird die Liebe Gottes hervorgehoben. Da haben wir das schöne Wort aus Epheser 2, ich glaube Vers 7. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in dem Vergehung und Tod waren, bis zu dem wunderbaren, knappen Ausdruck in 1. Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, wird aber nur noch ganz wenig von der Liebe gesprochen. Da kommt das Verb lieben zweimal vor und das Substantiv Liebe auch zweimal. Und das Substantiv hat nichts zu tun mit der Liebe Gottes. Ich will die beiden Stellen vorlesen. Offenbarung 2, Vers 4. Ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und 2, Vers 19. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren. Von der Liebe Gottes wird da nicht mehr gesprochen. Das sind Tatsachen, die wir einfach sehen müssen. In der Offenbarung wird viel vom Gericht gesprochen, vom Zorn Gottes. Und da steht sogar ein Ausdruck, den vielleicht keiner von uns erwartet und erst recht keiner geprägt hätte. Da wird gesprochen vom Zorn des Lammes. Wir müssen uns die beiden Zusammenstellungen einmal recht vorstellen. Unter dem Lamm verstehen wir doch den, der sich für uns dahingab, den Gütigen, Geduldigen. Und in der Offenbarung hören wir vom Zorn des Lammes. Es ist wichtig, dass wir in der Bibel nicht nur die Dinge lesen, die uns gefallen und die in unsere Vorstellung passen. Das tun häufig die Sekten. Die Sekten sagen nicht nur falsche Dinge. Ihr großer Irrtum besteht darin, dass sie die eine oder andere Wahrheit heraussuchen, überbetonen und andere wichtige Aussagen nicht beachten. Und eine halbe Wahrheit, die ist eine Unwahrheit außerordentlich nah. Um Gott recht zu verstehen, müssen wir wissen, dass Gott heilig ist. Sonst kommen wir allmählich zu einer Einstellung, wie Heinrich Heine, der Dichter, sie hatte. Heine hat ein sehr ausschweifendes Leben geführt und da wurde er einmal von einem Manne gefragt, ich nehme an, von einem Christen, wie glauben Sie, mit diesem Leben vor Gott durchkommen zu können? Da hat Heine frech geantwortet, Gott wird mir verzeihen. Da fragte der andere, wie kommen Sie denn zu der Auffassung? Da hat Heine gesagt, das ist sein Beruf. Das ist eine geradezu lächerliche Auffassung von Gott. Gott ist nicht der, der einfach alles verzeiht. Gott ist heilig und das müssen wir wissen. Darum kann ein Mensch zu Gott bzw. zum Herrn Jesus auch nur in Buße und Glauben kommen. Heute lässt man die Buße oft weg und man erzeugt dadurch Christen, die überhaupt keine Christen sind. Es hat absolut keinen Wert, einem Menschen den Weg zum Herrn leicht zu machen, wenn wir dazu zu unwahren Mitteln greifen müssen. Dazu ein Beispiel. Ich las einmal, dass da eine Familie war, die bestimmte Raupen züchtete, aus denen dann natürlich auch Schmetterlinge kamen. Und jetzt hatten die beobachtet, dass es diesen Larven so sehr schwer wurde, die Hülle zu sprengen, um dann als Schmetterling ausschlüpfen zu können. Und da haben sie einmal versucht, den Tieren zu helfen. Und haben mit einem feinen, scharfen Messer diese harte Haut von außen etwas geritzt. Und diese Schmetterlinge konnten sehr schnell heraus. Die haben nicht nötig gehabt, sich stundenlang da zu quälen, bis sie raus konnten. Aber die haben immer nur kriechen und nie fliegen können. Das war ein schlechter Dienst, den man denen erwies. Und wir dürfen nur die ganze Wahrheit sagen. Wir sind ja keine Religionsstifter. Wir sind ja Knechte Jesu Christi. Wenn einer eine Religion anfangen will, soll er die Bibel zumachen und sein eigenes Buch schreiben. Das ist natürlich statthaft. Aber der soll nicht glauben, er käme zum Ziel. Was heißt nun heilig? Da sagen uns die Fachleute als erstes, heilig heißt abgesondert. Und dann kommen sofort zwei Fragen. Abgesondert wovon? Abgesondert wozu? Die Antworten sind leicht. Abgesondert vom Bösen und abgesondert für Gott. Und im Grunde genommen laufen sie beide auf dasselbe hinaus. Dann kommen aber die eigentlichen Fachleute und sagen uns, heilig hieße wörtlich anders. Gott ist anders als wir. Geht davon aus, dass wir Sünder sind und dass Gott anders ist. Ich selber versuche immer, mir die Dinge auf eine möglichst einfache Formel zu bringen. Und für mich heißt heilig ganz einfach, Gott ist vollkommen wahr, vollkommen gerecht, vollkommen rein, vollkommen treu, vollkommen in jeder guten Eigenschaft. So zeigt die Bibel uns Gott. Das muss ich jetzt natürlich ein wenig untermauern. Gott ist vollkommen wahr. Die Bibel sagt uns von Gott, Gott aber, der nicht lügen kann. Ein naiver Mensch kann jetzt fragen, ist denn Gott nicht allmächtig, kann er nicht alles? Gott hat sich selbst Beschränkungen auferlegt. Lüge ist seinem Wesen derart entgegen, das bringt er gar nicht fertig. Die Bibel sagt von Gott, Gott aber, der nicht lügen kann. Nun gerecht. Jesaja 5, Vers 16, Gott, der Heilige, erweist sich heilig durch Gerechtigkeit. Gerechtigkeit und Heiligkeit sind fast synonyme Ausdrücke. Die gehören ganz eng zusammen. Gott betont immer seine Gerechtigkeit und sie basiert auf seiner Heiligkeit. Dann sagte ich rein. Wir lesen in Habakuk 1, Vers 13, deine Augen sind zu rein, um Sünde anzuschauen. Das kann Gott nicht. Ich werde gleich noch eine Stelle lesen, die uns zeigt, dass Gott sich dann abwendet. In Matthäus 5, Vers 8, eine der Seligpreisungen, da heißt es, glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Auch das ist ein für uns sehr wichtiges Wort. Und dann zu dem Begriff treu. Im 5. Buch Mose, in Kapitel 32, wo Mose eine Rückschau tut auf sein langes Leben mit Gott, da sagt er von Gott, 32 Vers 4, der Fels, vollkommen ist sein Ton, alle seine Wege sind recht, ein Gott der Treue und Sondertrug, gerecht und gerade ist er. Also da wird ganz eindeutig die Treue und die Zuverlässigkeit Gottes betont. Und nun will ich ein Wort aus dem 5. Buch Mose lesen. 5. Buch Mose, Kapitel 23 und da die Verse 13 bis 15. Die Situation, die uns da beschrieben wird, ist eine, in der wir vielleicht nie wieder hineinversetzt werden. Man weiß es nicht. Aber wir wissen sofort, worum es geht. Und du sollst eine Schaufel unter deinem Gerät haben. Und es soll geschehen, wenn du dich draußen hinsetzest, so sollst du damit graben und sollst dich umwenden und deine Ausleerung bedecken. Denn Gott, dein Gott, wandelt inmitten deines Lagers, um dich zu erretten und deine Feinde von dir dahin zu geben. Und dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Schamwürdiges unter dir sehe und sich abwende. Da werden uns zunächst sehr schöne Dinge gesagt. Da wird uns gesagt, dass Gott im Lager der Israeliten wandelt und dann, warum er da ist, er will die Feinde der Israeliten abhalten. Wir haben im Allgemeinen eine völlig falsche Vorstellung von Gott. Wir sehen in Gott gewöhnlich den Strengen, der uns irgendwie zurechtstauchen will, der in unserem Lager höchstens wandelt, um festzustellen, was wir alle falsch machen. Die Bibel zeigt uns ein ganz anderes Bild. Da ist das herrliche Bild aus 2. Chroniker 16, wo es heißt, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an dem, dessen Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott beobachtet uns also dauernd. Er beobachtet uns aber nicht, um festzustellen, ob wir etwas falsch machen. Er beobachtet uns, um herauszufinden, ob da einer ist, der ihm vertraut. Einer, der von ihm das Gute erwartet. Und an dem will er sich mächtig erweisen. Und hier haben wir gelesen, dass Gott durch das Lager geht und dass er sich abwendet, wenn er etwas Schamwürdiges sieht. Das sollte uns alle aufhorchen lassen. Gott ist heilig. Der spielt nicht den Heiligen. Das ist seine Natur. Der kann nicht anders. Und wenn er jetzt bei uns irgendetwas Gemeines, etwas Niedriges, etwas Schmutziges sieht, dann geht er weg. Das finde ich besonders bitter, dass er sich abwendet. Eltern mit ihren Kleinkindern machen das anders. Bei den Großen können sie sich auch oft nur abwenden. Aber Gott, er behandelt uns wirklich als erwachsene, vernünftige Menschen. Er ist aber nicht bereit, uns mit dem abzufinden, was wir ihm bieten. Und wir müssen uns bewusst sein, dass Gott auch durch unser Haus geht. Er sieht, was für Bücher wir lesen. Er kennt die Zeitungen, die wir halten. Was wir ins Fernsehen sehen, weiß er auch, welche Sendungen wir wählen. Er kennt unsere Freunde, er hört unsere Unterhaltungen, er ist immer da und wenn er etwas Schamwürdiges findet, dann wendet er sich ab. Ich finde das ein außerordentlich ernstes Wort. Und wir sollten uns vielleicht fragen, ob er sich nicht schon hier oder da abgewandt hat. Wir lesen in Epheser 4, Vers 30, betrübet nicht den Heiligen Geist, mit welchem ihr versiegelt worden seid. Versiegeln heißt doch, Gott hat sein Siegel auf uns gedrückt, um damit zu sagen, dieser Mann oder diese Frau gehört mir. Das ist das Siegel, das den Besitz ausdrückt. Und nun können wir diesen Heiligen Geist betrüben. Ich werde noch darauf zurückkommen an einem anderen Abend. Wir finden weiter im Neuen Testament viermal die Aufforderung, würdig zu wandern. Würdig können wir vielleicht auch wiedergeben mit angemessen, passend. Wir sollen wandern würdig unserer Berufung. Wir sollen wandern würdig des Evangeliums. Wir sollen wandern würdig des Herrn. Und wir sollen wandern würdig des Gottes, der uns beruft zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Das ist einer der Grundgedanken. Wir sollen zu dem Gott passen, der uns einmal bei sich haben will. Dem Gedanken begegnen wir immer wieder. Wir haben schon das Wort aus 1. Petrus 1 gehört. Wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so seid auch ihr heilig in allem Wandel. Eine der stärksten Aufforderungen zum heiligen Leben finden wir in 2. Korinther 7, wo der Apostel Paulus davon spricht, dass er sich reinigen will von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Und dieser Satz beginnt mit den Worten, da wir diese Verheißungen haben. Und die Verheißung heißt, ich will euch zum Vater und ihr sollt mir zu Söhnen und zu Töchtern sein. Das ist das Motiv, um heilig zu leben. Wir empfinden zu wenig, dass Gott die Verbindung zu uns sucht und dass wir zu Gott passen müssen. Ich will ein Beispiel aus dem Leben erzählen. Vor vielen Jahren kannte ich ein junges Paar, sie hatten geheiratet, er studierte noch Medizin, bestand sehr bald sein Examen und dann wollte er weiter studieren und Professor werden. Ist er auch geworden. Und seine Frau, die gar nicht daran zweifelte, dass er Professor würde, die hat sich dann gesagt, ich muss zum Professor passen. Und der hat sofort alle möglichen Kurse bei der Volkshochschule belegt. Literatur, Kunst, Geschichte. Sie wollte als Frau Professor zu ihrem Mann passen. Und dieselbe Einstellung sollten wir haben. Also die Gläubigen, die da herumlaufen und mich nur fragen, kann Gläubiger verloren gehen? Und dann sagen, kann er aber nicht. Und die dann so weiterleben, als ob es keinen Vater im Himmel gäbe. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wenn ich weiß, dass Gott mein Vater ist, dann muss ich doch das Verlangen haben, ihm zu gefallen. Und ich weiß keinen stärkeren Antrieb zu einem heiligen Leben, als das Wissen, der ganz Große da oben, der ist mein Vater. Der hat mich lieb. Der hat mich sogar erkauft. Und der will mich einmal bei sich haben. Und ich bin ein Erbe Gottes und ein Miterbe Christi. Das müsste uns doch verändern. Entweder wir glauben es nicht, oder wir sind so egoistisch, ja, dass man uns nur noch mit einer Zange anfassen kann. Wenn Gott mein Vater ist, dann muss ich das Verlangen haben, Gott zu gefallen. Dass Gott heilig ist, ist eine der fundamentalen Wahrheiten des Alten und des Neuen Testamentes. Wer das nicht sieht, hat nicht nur eine oberflächliche Kenntnis von Gott, sondern eine falsche. Der kann auch Gott nicht verstehen. Wie manche haben mir schon gesagt, wie? Gott soll so hart sein und richten. Gott soll Menschen in die Hölle werfen. Die wissen alle nicht, dass Gott heilig ist. Ich betone noch einmal, Gott spielt nicht den Heiligen. Das ist seine Natur. So wie Gott Liebe ist, so ist Gott auch heilig. Und wir können ihn nur verstehen, wenn wir wissen, er ist heilig. Absolut wahr, absolut gerecht, absolut rein, absolut treu, in jeder guten Eigenschaft vollkommen. Die Israeliten hatten es da ein klein wenig leichter als wir. Denen wurde der Begriff der Heiligkeit, ich möchte fast sagen, eingehämmert. Die Israeliten gehörten ja alle zum auserwählten Volk. Und sie wussten das. Und sie waren sehr stolz darauf. Ein Jude betete oft, ich danke dir, oh Gott, dass ich kein Heide bin. Die waren stolz darauf, dass sie zum auserwählten Volk gehörten. Ihnen Stamm, der den Dienst am Tempel tun durfte. Und das waren die Leviten. Die anderen hatten da nichts zu suchen. Und auch bei den Leviten gab es nur ein Geschlecht, zunächst die Nachkommen Aarons, die den Priesterdienst tun durften. Konnten die anderen nicht. Kam überhaupt nicht in Frage. Und dann gab es nur einen Mann, der einmal im Jahr am großen Versöhnungstag ins Allerheiligste gehen durfte. Das war der Hohepriester. Die hatten genau die Abstufungen. Da war Heilig und Heiliger und am Allerheiligsten. Da war einmal ein sehr erfolgreicher König, Ussia hieß er. Der hat sich gesagt, wieso? Muss man den Priester sein, um zu opfern? Der hat selber opfern wollen. Aber da war ein sehr entschlossener hoher Priester, Asaria, der ist ihm entgegengetreten. Und Gott hat eingegriffen und Ussia hat sich vor dem Priester beugen müssen. Oder denken wir an den Tempel. Beim Tempel gab es den Vorhof. Da hinein durften die Israeliten. Keiner, der kein Israelit war. Wir kennen das ja aus der Apostelgeschichte. Sie machten Paulus fälschlicherweise den Vorwurf, er hätte Griechen mit in den Vorhof gebracht. Dann war da das Heiligtum. Da hinein durften nur die Priester. Und dann das Allerheiligste. Da hinein nur der Hohepriester. Und heute? Heute wird gesprochen vom allgemeinen Priestertum, allerdings kein biblischer Ausdruck, aber steht geschrieben, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Hat Gott seine Vorstellungen geändert? Keineswegs. Wir Menschen ändern unsere Auffassungen oft. Wir müssen ganz klar Folgendes sehen, wir sind in unserem Innersten alle demokratisch gespult, alle miteinander. Der eine etwas mehr, der andere weniger. Aber der Gedanke, was die Mehrzahl will, ist richtig. Der geistert in unseren Köpfen. Und darum gibt es immer neue Gesetze. Auf fast allen Gebieten. Weil sich die Ansicht und die Bedürfnisse der Mehrzahl geändert haben. Gott nicht. Gott bleibt bei seinen Gedanken und bei seiner Auffassung. Und wenn darüber alle Menschen zusammenbrechen und verloren gehen, haben wir bei der Sintflut gesehen. Er hat 8 in die Arche gehen lassen und die anderen, ich will es mal ganz hart sagen, die hat die Jämmerlinge saufen lassen. Er hat nicht gesagt, ach, die Mehrzahl macht es ja so, da muss ja wohl richtig sein. Das gibt es nicht. Und wenn Gott uns heute erlaubt, ins Heiligtum zu kommen, dann nur um Jesu willen. Als der Herr Jesus ausrief, es ist vollbracht, da zerriss der Vorhang. Und da wurde der Weg zu Gott offen. Wir verstehen zu wenig, was unser Herr uns erworben hat. Ich will einige Beispiele aus dem Alten Testament bringen. Als Mose vor dem Dornbusch stand und näher kam, da rief ihm Gott zu, ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Er durfte Gott nicht einmal mit seinen Schuhen entgegentreten. In 3. Mose 10 lesen wir, dass Nadab und Abihu fremdes Feuer vor Gott brachten also von Menschen entzündetes Feuer, und dass Gott sie durch eine Flamme aus dem Leben riss. In 2. Samuel 6 lesen wir, dass Ussa nach der Lade griff, als sie drohte vom Wagen herabzufallen, auf dem sie nie hätte stehen dürfen. Die Lade sollte getragen werden. Und Gott schlug ihn und er starb. Und heute dürfen Menschen Gott ihren lieben Vater nennen. Der Herr Jesus hat seine Jünger beten gelehrt, unser Vater. Stellen wir uns den Gegensatz vor. Nicht ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, sondern unser Vater. Und Paulus geht noch weiter. Er sagt uns, dass wir Abba, Vater, sagen dürfen. Abba, ein syrisches Wort, eine ganz zärtliche Anrede für Gott. Das dürfen wir sagen. Aber nur um Jesu willen. Denken wir doch nicht, dass Gott sich geändert hätte. Darum betone ich, dass die Heiligkeit Gottes uns gezeigt wird im Alten Testament und im letzten Buch der Bibel. Und der Bericht von der Liebe Gottes, der ist dazwischen eingeschoben im Neuen Testament in den 26 Büchern vor dem 27. Gott ist immer noch derselbe und Gott ist immer noch der vollkommen Heilige. Und das Wort aus Sprüche 17 gilt immer noch: Wer den Gesetzlosen rechtfertigt und den Gottlosen und den Gerechten verdammt, sie alle beide sind Gott ein Greuel. Gott hasst die Sünde und Gott liebt die Gerechtigkeit. Und das wird nie anders werden. Gott ist heilig und wir lesen von Gott sogar: Auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. So steht es in Hebräer 12, Vers 29. Verzehrendes Feuer. Was denken wir uns darunter? Ich verstehe darunter Folgendes. Wenn die Heiligkeit Gottes der Sünde begegnet, dann wird Gott zum verzehrenden Feuer. Er kann die Sünde nicht stehen lassen. Und jetzt sehen wir uns einmal Jesaja 6 ein wenig näher an. Da wird uns gesagt, dass der Thron Gottes umgeben ist von Seraphim. Das sind Engel und der Name Seraphim soll heißen, die vor Heiligkeit brennenden. Und dann wird uns gesagt, dass diese Seraphim 6 Flügel haben und dass sie mit zweien ihr Angesicht bedecken, mit zweien ihre Füße und mit zweien fliegen. Ich glaube, es ist Darwin, der folgende Auslegung gegeben hat. Diese Seraphim gebrauchen 4 Flügel zur Anbetung. Denn dass sie ihr Angesicht verhüllen, das ist doch ein Ausdruck der Anbetung. Sie verhüllen auch ihre Füße. Sie wollen damit sagen: Oh Gott, vor dir kann ich gar nicht stehen. Und sie benutzen nur 2 Flügel zum Fliegen. Und das deutet Darwin als Dienst. Und er sagt 4 Flügel zur Anbetung und 2 Flügel zum Dienst. Jetzt kann ich nicht behaupten, dass das richtig ist. Wir müssen uns immer davor hüten, die Auslegungen eines Christen, eines Bruders, auch wenn er ein geistlicher Führer ist, als absolute Wahrheit hinzustellen. Auf der anderen Seite hat man auch Veranlassung, die Ansicht eines solchen Bruders zumindest etwas höher einzuschätzen als seine eigene. Also können wir diese Ansicht schon einmal berücksichtigen. Und wenn die richtig ist, dann fragen wir uns mal, wo wir stehen. Die meisten, wenn die 6 Flügel haben, dann nehmen sie am liebsten alle 6 zum Dienst. In der ungeheuren Überzeugung, dass sie in der Lage sind, etwas zu leisten. Wenn die einen Flügel zum Dienst haben, finden sie das schon außerordentlich viel. Und die Seraphim, die haben 4 zur Anbetung und 2 zum Dienst. Ich sage, wenn wir einen zur Anbetung haben, finden wir das schon viel. Anbetung sollte vorne anstehen. Wenn wir die Bibel sorgfältig lesen, fällt uns auf in Römer 1, Vers 21, dass der Vorwurf, den Gott den Menschen macht, wohlgemerkt den Menschen, nicht den Gläubigen, der ist, dass sie Gott nicht als Gott verherrlichen und ihm danken. Das ist der Vorwurf. Nicht Gott verherrlichen und ihm danken. Gott verherrlichen heißt auch ihn anbeten. Das erwartet Gott in erster Linie. Und das wird im Himmel getan. Da wird Gott angebetet. Und das sollten wir auf der Erde tun. Und wir haben viel mehr Veranlassung als die Menschen des Alten Bundes, weil wir Gott als den Vater kennen, der den höchsten Preis gezahlt hat, um uns zu erlösen. Fast dieselbe Darstellung finden wir in Offenbarung 4, Vers 8. Und ich würde mich freuen, wenn viele von euch das einmal nachlesen, dann werdet ihr die Ähnlichkeit der Darstellung empfinden. Im Psalm 97, Vers 2 lesen wir von Gott. Ich will es aber eben vorlesen. Psalm 97, Vers 2. Gewölk und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Grundfeste. Der Thron ist ein Bild der Herrschaft. Gottes Herrschaft steht also auf zwei Säulen, auf Gerechtigkeit und Gericht. Gerechtigkeit ist eine der Grundeigenschaften Gottes, ist ja ein Ausdruck der Heiligkeit Gottes. Und Gericht ist das, was zwangsläufig folgt, wenn Gottes Gerechtigkeit der Sünde begegnet. Gott kann gar nicht anders als richten, weil er gerecht ist und weil er ja der Herr der ganzen Erde ist. Und wir lesen ausdrücklich, dass Gott genannt wird, Abraham sagt es, der Richter der ganzen Erde, und in Hebräer 12 wird er genannt, Gott ist der Richter aller. Das ändert nichts an dem, was uns gesagt wird in Apostelgeschichte 17, Vers 31. Da heißt es ja, dass Gott das Gericht an den Herrn Jesus abgetreten hat. Aber wenn wir es genau lesen, steht da, Gott hat einen Tag gesetzt, an welchem er, Gott, den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Gott bleibt der Richter, nur hat er das seinem treuen Sohn übertragen, der in seinem Namen und nach seinen Gedanken und nach seinen Grundsätzen richten wird. So bleibt Gott der Richter aller. Wenn wir darüber nachdenken, so ist es einer der schönsten Gedanken, die wir haben können, dass der oberste Richter gerecht ist. Wir wissen alle, dass es auf unserer Erde keine Gerechtigkeit gibt. Die großen Schuldigen, die können meist überhaupt nicht gefasst werden. Und auch von den Kleinen kommen noch viele davon. Und da ist vielleicht kaum einer in diesem Saal, dem schon irgendwie Unrecht geschehen ist. Und nun dürfen wir wissen, dass Gott absolut gerecht ist und dass er richten wird. Wenn wir die Sache von einer anderen Seite besehen, liegt es auch auf der Hand, dass Gott richten wird. Sehen wir uns einmal an, was Gott vorhatte. Gott hat den Menschen geschaffen, aber zunächst die Erde und Sonne und Himmel und Sterne. Und als er alles geschaffen hatte, lesen wir, und siehe, es war sehr gut. Wenn ich jetzt an den Allmächtigen denke, an den Vollkommenen, und der zu dem Ergebnis kommt, sehr gut. da muss das etwas unsagbar Herrliches gewesen sein. Und diese herrliche Schöpfung Gottes, die haben wir Menschen völlig verdorben. Wir haben ein Jammertal daraus gemacht, so furchtbar, dass wir nicht mehr wissen, wozu wir leben. Die erfolgreichsten Menschen sagen uns, dass das Leben nicht lebenswert wäre und dass sie gar nicht wissen, wozu sie hier sind. Es ist eine Tragödie um unser menschliches Leben. Die Jungen empfinden das noch nicht, weil sie voller Hoffnung noch hineingehen. Uns hat ja mal ein Dichter gesagt, Leben heißt Erwartungen abbauen. Ein schreckliches Wort. Das haben wir aus dem gemacht, was Gott nannte, sehr gut. Das kann Gott nicht hingehen lassen. Und nun hat er uns gemahnt und gewarnt und wir bleiben immer noch dabei. Und so wird Gott richten, so sicher wie etwas. Und es ist eine unserer Hauptaufgaben, die sündige Menschheit darauf hinzuweisen, dass Gott richten wird. Aber jetzt will ich noch zum Abschluss ein Wort zu der Frage sagen, ob ein Christ heilig leben soll und heilig leben kann. Ich las einmal im Buch eines Amerikaners, viele Christen haben mehr Angst vor der Heiligkeit als vor der Sünde. So dumm wie das klingt, ist tatsächlich wahr. Wenn man denen von der Heiligkeit spricht, dann werden sie ganz krabbelig und dann fangen sie an, sich zu wehren. Und eines der bekanntesten Verfahren heißt, heilig ist doch nicht sündlos. Man kann diesen Satz sehr leicht entkräften, indem man fragt, wie viel Sünde ist denn einem Heiligen noch erlaubt? Darf er noch 10% von dem tun, was er früher tat? Da kann natürlich keiner eine Antwort geben. Weiter sagt uns die Bibel, dass Gott heilig ist. Und dann kann man fragen, wie viel Sünde ist denn noch bei Gott, wenn heilig ja nicht sündlos heißt. Und wenn wir so durchdenken, dann kommt man zu dem Ergebnis, heilig heißt sündlos. Nun gibt es einen Satz, auf den kommen alle die zurück, die meinen, man könnte nicht heilig leben. Und er steht bei Jakobus und der heißt, wir alle straucheln oft, ich glaube 4 Vers 4, bin aber nicht sicher. Eigenartigerweise ist dieser Vers, jedenfalls in unseren deutschen Versammlungen, einer der bekanntesten und verbreitetsten. Ein anderer sehr verbreiteter Vers ist der Erkenntnis bläht auf, also hütet euch vor der Erkenntnis. Was macht man denn mit diesem Satz? Wir alle straucheln oft. Ja, da muss man auch mal weiterlesen und dann kommt man zu Judas. Und soweit ich weiß, ist Vers 21, wo Judas sagt, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren vermag. Wir straucheln oft, stimmt. Aber wir sind ja nicht allein. Da ist der eine, der kann uns ohne Straucheln bewahren. Warum denn immer nur die negativen Sätze holen? Wenn ich über Heiligkeit spreche, dann ist schon oft einer zu mir gekommen. Bruder, noch eine Frage, ganz kurz, Bruder. Bist du vollkommen? Ich sage, nein. Dann geht er froh davon. Was will denn der arme Kerl? Der will doch bloß ein Alibi haben, nicht wahr? Wäre es denn nicht viel schöner, wenn er sagte, du nicht? Nein. Ja, ich auch nicht. Sollen wir beide nicht mal zusammen beten? Wäre das nicht viel schöner? Stattdessen freut er sich und sagt sich, na, dann kann ich ja so weitermachen. Wisst ihr, es gibt ein elendes Verfahren, sich nach unten zu orientieren. Das ist ein Jammer. Ich las mal den dummen Satz, dass einer, der bei der Prüfung durchgefallen war, sagte, er wäre der Beste von Durchgefallenen gewesen. Seht, das ist das Orientieren nach unten. Damit müssen wir aufhören. Wir müssen uns nach oben orientieren. Nicht sagen, ja, ich bin aber nicht der Einzige, die anderen sind ja auch schlecht und all diesen Unsinn. Der hilft uns doch nicht. Und Gott fordert uns auf, ein heiliges Leben zu führen. Und ihm ist das ernst. Und wenn Ihnen das ernst ist, dann geht das auch. Wir müssen als erstes einmal wissen, Gott will, dass ich heilig lebe. Nimm die Bibel zur Hand und überzeuge dich. Gott will, dass wir heilig leben. Der Jesus hat es ganz klar gesagt. Ich glaube, ihr nun sollt vollkommen sein, wie der, das sagt Petrus, wie der, welcher euch berufen hat, vollkommen ist. Und ich meine, im Matthäus-Evangelium steht es auch. Ich hoffe, ich finde es schnell genug. Ihr, in Matthäus 5, 48, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Jetzt kann natürlich einer herkommen und sagen, das ist für Israel. Also wenn ich das höre, ich würde sagen, wie ich das mit Israel, mit der Gemeinde sehe. Ich meine immer die Gemeinde, die stände über Israel. Und da könnte man so ungefähr sagen, Israel macht die mittlere Reife und die Gemeinde macht die obere Reife, Matura. Und wer die obere Reife hat, der kann doch nicht sagen, das war für die mittlere, das geht mich nichts an. Das muss der doch nebenbei packen. Also wir können den Satz nicht streichen, dass Gott uns vollkommen haben will. Nun kommt der nächste Punkt. Es geht um die Frage, will ich heilig sein? Den überspringen alle. Dann fragen sie mich alle, kann man es denn? Da geht es ja gar nicht drum. Es geht erst darum, ob du es willst. Und da ist ein Unterschied zwischen wollen und möchten. Es genügt nicht, dass du heilig sein möchtest. Es geht darum, dass du heilig sein willst. Fang mal an, Gott jeden Tag darum zu bitten. Ich will ein heiliges Leben führen. Und wenn du es willst, dann wirst du erst erkennen, dass du es nicht schaffst. Und dann geht es um die Frage, ob du das im Glauben schaffst. Ob du auf den Herrn immer wieder zurückkommst und sagst, Herr, ich bin so ein ganz jämmerlicher. Ich liege immer wieder auf der Nase. Aber ich habe das volle Vertrauen zu dir, dass du mich heilig machen kannst. Und wenn du so zu ihm kommst, er kann es und er will es und er tut es. Wir bekommen dann niemals einen Freibrief, dass wir sagen können, so jetzt kann es losgehen. So nicht. Aber wir haben immer die Möglichkeit der engen Verbindung zu ihm und dann Tag für Tag, vielleicht sogar nur Stunde für Stunde, Sieg zu haben über die Sünde. Der Herr Jesus wäre nicht der Sieger, wenn seine Jünger immer noch im alten Dreck liegen müssen. Dann wäre er kein Sieger. Und als er seine Geburt eingezeigt wurde, hieß es, er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Nicht von den Folgen der Sünde. Nicht vom Gericht über die Sünde. Von ihren Sünden. Er will uns heilig haben. Und die große Frage ist, und die musst du mit dir selber ausmachen, willst du es auch? Das Leben eines Christen ist ein Leben eiserner Disziplin. Paulus, ich zerschlage meinen Leib und führe ihn in Knechtschaft, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selber rückfällig werde. Ein Leben eiserner Disziplin. Es ist die Frage, willst du oder nicht? Möge Gott dir schenken, dass du willst.